time out.
Ladies and gentlemen, the original.
Reloaded.
What's up? Der All Ball Podcast ist zurück mit Folge 30. Und an den Mics sind wie immer für euch der Phil.
Yes, sir.
Und ich bin der Rob und ihr seht und hört, der Phil ist aus Japan zurück.
Heute
hat stabiles WLAN jetzt.
Ich hoffe.
Und ist so gut wie gerade aus dem Flieger gestiegen.
Ja, quasi. Also wir sind gelandet, mittlerweile sind es schon so 5 Stunden oder so. Wir sind arg früh in München gewesen, weil wir um 23.30 Uhr Ortszeit in Tokio losgeflogen sind. Auch ungewöhnlich, war aber dann ganz geil. Du hast nochmal so einen ganzen Tag ohne eine extra Nacht zu brauchen und dann bist du halt hundemüde irgendwann spätabends am Flughafen. Ich konnte auch gut schlafen auf dem Flug, aber wir hatten es gerade schon, du bist ja auch da sehr interessiert, was Flugzeuge und Flüge und so angeht. Und da war ich extrem verwirrt auf dem Rückflug jetzt, als ich diese Sky Map oder was halt angemacht habe an meinem Screen, um zu schauen, wo wir denn gerade sind und so. Und schau da so drauf und denk so, okay, wieso fliegen wir auf der Map nach rechts, also quasi nach Osten?
Ja.
Weil Deutschland ist ja westlich von Japan.
Und so seid ihr auch hergekommen. Also ihr seid
genau,
ja über
exakt.
Die Route hergekommen.
Genau, wir sind ja von München nach Tokio geflogen, über die über Osteuropa und dann Türkei, Russland, Indien, keine Ahnung. So, also ja, also so wie man sich das halt vorstellt, wenn man jetzt die Weltkarte anschaut und sagt, ich will von hier nach da, dann würdest du, glaube ich, in etwa diese Kurve auch ziehen. Ne? Ja. Weil man fliegt ja nicht immer so komplett super straight. Das sind ja immer so die Flugkurve wie beim Basketball quasi. Genau, aber dann war ich jetzt sau verwirrt. Hab dann, Gott sei Dank, für mich einen großen Teil des Fluges schlafend verbracht. Also so ungefähr den halben, würde ich sagen. Man ist da tatsächlich 14,5 Stunden unterwegs auf so einem Direktflug. Also hat schon in sich, vor allem wenn man ja nicht Business Class fliegt, sondern ganz normal und über 1,90 ist, dann ist es meistens ein bisschen eng. Da muss ich an der Stelle Werbung machen, wenn jemand nach Japan fliegen will und ganz normal wie ich in der Economy Class, dann kann ich die All Nippon Airways empfehlen, weil die haben tatsächlich ein bisschen mehr Beinfreiheit als die anderen. Mhm. Also bei Lufthansa wäre ich heute absolut an meine Grenzen gekommen, 100%, außer sie haben halt ihr neues Dirk Nowitzki-Modell am Start. Aber das auf jeden Fall nur so, falls jemand da liebäugelt. Aber bevor ich eingeschlafen bin, habe ich eben auf diese SkyMap geschaut und wir fliegen einfach, direkt nach rechts quasi, also nach Osten.
Ihr fliegt auf die USA zu.
Auf die USA zu im Endeffekt. Und dann habe ich so gedacht, wo fliegen wir denn lang? Bin ja dann irgendwann eingepennt und dann war das dann habe ich heute früh quasi, so ab 3 Stunden vor Ankunft München oder so, habe ich mir diese Map angeguckt und dachte so, wo fliegen wir denn rum? Und seitdem, muss ich sagen, weiß ich jetzt endgültig, ich habe zwar noch nie daran gezweifelt, aber dass die Erde eben keine Scheibe ist, weil wir haben es ja tatsächlich irgendwie so gemacht, dass wir nach Nordosten geflogen sind,
Richtung
um
Alaska,
dann so einen verhältnismäßig schmalen Bogen, weil, also sorry, aber wenn wir über die gesamte USA noch drüber geflogen wären, ich weiß nicht, was das für eine Strecke gewesen wäre, da wären wir auf jeden Fall nicht in 14 Stunden angekommen. Sondern wir sind ja quasi, sofern ich das erkannt habe, weil das System sah ein bisschen sketchy aus, ich wollte es eigentlich noch im Internet jetzt nachschauen, wir sind ja quasi wie so einen relativ eng gespannten Bogen nach Nordosten geflogen und sind ja dann jetzt über Westdeutschland wieder reingekommen. Also wir sind, unsere Route ging ja dann über, keine Ahnung, wir sind über die britischen Inseln, glaube ich, irgendwie reingekommen.
Sogar noch, also ihr seid über Skandinavien reingekommen.
Genau,
also ihr seid über Grönland geflogen und dann über Skandinavien und praktisch über ganz Norddeutschland, Deutschland runtergeflogen.
Genau, ja, also weil dann war dann zwischendrin war auch mal Würzburg auf der Karte gestanden und so. Ich war so, what? Was geht? Und das ist ja nur möglich, wenn die Erde eine Kugel ist, was sie offensichtlich ist, weil sonst wären diese Wege viel zu lang gewesen. Da wären wir jetzt immer noch nicht gelandet. Das war auf jeden Fall absurd. Also ich war jetzt 4-mal in Japan und ich glaube, das war das erste Mal, dass wir so geflogen sind. Ja, weil, also es erscheint ja irgendwie nicht sehr sinnvoll, aber die Flugzeit war exakt die gleiche wie immer.
Also ich, du hast es ja gerade schon angesprochen, ich interessiere mich ja sehr für Luftfahrt und immer wenn ich nichts zu tun habe am Rechner und gerade ist jemand, den ich kenne, irgendwie im Flugzeug und gerade unterwegs, dann schmeiße ich Flightradar 24 an, gebe die Flugnummer ein und dann sehe ich halt, wo der langfliegt, wie hoch ist das Flugzeug gerade und so weiter. Du siehst da wirklich alles. Und das habe ich bei euch auch gemacht, weil du ja geschrieben hattest, Abflug jetzt und wir landen dann und dann. Und dann habe ich gedacht, okay, schaue ich mir mal an. Und dann tatsächlich fliegt ihr die ganze Zeit nach Osten. Und ich denke mir die ganze Zeit, also jetzt irgendwann müssen sie nach Westen fliegen. Und dann war es irgendwann so weit, dass selbst wenn ihr jetzt nach Westen geflogen werdet, dann werdet ihr praktisch über Nordkorea geflogen. Und dann dachte ich mir, okay, das kann jetzt nicht sein. Die müssen jetzt weiter Richtung Norden fliegen. Und dann war es tatsächlich so, dass ihr die Beringstraße, also zwischen Russland und Alaska genommen habt. Da praktisch über den Nordpol, dann über Grönland und dann Skandinavien. Und die Strecke habe ich noch nie gesehen.
Okay.
Also das war, why? Also weil ihr ja auch die andere Strecke, also über China, Indien und so weiter hingeflogen seid.
Komplett,
warum nicht dieselbe Strecke wieder zurück?
Also das Einzige, was ich mir gedacht habe, weil es gibt ja dann diese verschiedenen Ansichten und da muss ich sagen, die Gesamtansicht war super strange, weil die war quasi die flache Weltkarte. Und dadurch sah das so aus, als hast du quasi am rechten Rand verlässt das Flugzeug das Ding und dann ging ein Querstrich quasi komplett drüber, um dann wieder von links oben reinzufliegen. Also das war dann so eine langgezogene Acht, so ein bisschen. Also es sah irgendwie ganz strange aus. Welche Karte aber Sinn, also ob das Sinn macht, keine Ahnung, du kannst ja die Fenster abdunkeln oder zumachen, wie auch immer. Weil das war das Einzige, wir sind nur durch die Nacht geflogen. Dadurch, dass wir so entlang geflogen sind. So sah es zumindest auf dieser Tag-Nacht-Karte aus.
Okay, ja.
Aber ob das jetzt irgendwie Sinn macht, weil das war auf dem Hinflug halt, also wie du sagst, da war natürlich der klassische Weg, sag ich mal, und da hast du auch echt teilweise richtig krass gesehen. Also da war, das sah super interessant aus, wie da in diesen elendig langen Landabschnitten, die Bergketten und so. Also war an sich cool, aber also ich habe es bis jetzt nicht gecheckt. Also ich muss mir das auch gleich nochmal am Rechner anschauen. Ich habe es bis jetzt nicht gecheckt, was wir da heute Nacht für einen Flug hingelegt haben. Aber wie gesagt, ich konnte Gott sei Dank gut pennen. Deswegen hat schon gepasst. Hab nicht mal einen Film geguckt auf dem Rückflug jetzt. Nicht einen.
Wow, okay. Krass, da weiß ich nicht, ob ich das könnte.
Also, ja, nee, also ich habe dann Bilder von meiner Kamera noch ein paar gezogen und Handy bearbeitet und so und dann, um Zeit totzuschlagen, habe Musik gehört und dann hat es schon gepasst.
Ja, gut, dass du schlafen kannst. Also ich kann zum Beispiel nicht im Sitzen schlafen oder ganz schlecht. Also
ich normal auch nicht, aber ich habe mir am Flughafen, in Japan gibt es ganz viele auch so Energy Drinks und sowas in so kleinen Glasfläschchen, die so quasi wie ein großer Schluck sind. Und da gab es welche. Da war das Logo so eine Frau, die so schlafend da liegt. Da habe ich mir gedacht, ja gut, den Dreierpack, den save ich mir jetzt. Und dann habe ich zwei getrunken und die Viola eine und es hat funktioniert.
Also praktisch Schlafmittel drin oder was?
Ja, anscheinend.
Okay. Also,
jetzt nichts Hochdosiertes, aber ja, anscheinend hat es funktioniert.
Okay, cool.
Genau, auf jeden Fall bin ich jetzt wieder hier und es war stark, ich vermisse es jetzt schon. Es ist einfach, ich kann es jedem empfehlen, es ist crazy. Hier habe ich eine meiner neuen Caps auf, 5 an der Zahl habe ich mir gekauft auf dem Urlaub. Die Yankees sind es geworden, es sind aber auch die Mets geworden. Es freut dich natürlich wieder besonders, dass ich hier hin und her switche wie ein Weltmeister.
Vor allen Dingen dann auch noch zwischen Mets und Yankees. Switch halt zwischen 1860 und Bayern.
Ey, Hauptsache New York. Also. Nein, und das Ding ist aber, und das wollte ich dir noch sagen, also es ist sehr krass, Japan ist ja eh Baseballland, das ist ja so der Mannschaftssport Nummer 1 und natürlich jetzt heutzutage die Dodgers ja unfassbar mit in erster Linie Otani, aber dann sag ich dir auch geschickt, neben dem Aufzug in unserem Hotel in Okayama war einfach so ein relativ lieblos zusammengestellter Tisch mit Bildern und Text zu Yamamoto heißt er? oder? Der ja World Series MVP geworden ist sogar. Und das ist schon krass, wie du siehst, wie die halt überall gefeiert werden. Und der Otani, der ist allgegenwärtig. Ich weiß nicht, wie viele Werbeverträge dieser Mensch hat. Der ist auf so vielen Produkten drauf. Da gibt's auch irgendwelche so Sportsdrinks mit ihm. Dann gleichzeitig macht er für den grünen Tee, den ich jeden Tag konsumiere dort, macht er Werbung teilweise auf den Flaschen drauf, dann auf riesigen Werbetafeln, auf den Getränkeautomaten und so weiter. Und nicht nur das, sondern, also keine Ahnung, es waren bestimmt 5, 6 Firmen, die mit seinem Gesicht da werben. Und dementsprechend auch viel LA Dodgers-Ding. Trotzdem gibt's unglaublich viel Yankees und Mets-Sachen. Mhm. Unglaublich viel. Und das habe ich in so einem Ausmaß außerhalb der USA noch nie gesehen. Und deswegen habe ich auch, habe ich es auch zu Viola dann gesagt, da haben doch die Yankees und die Mets beide, ich weiß ja nicht, wie das abgelaufen ist, ich weiß nur, dass es der absurdeste Vertrag aller Zeiten ist, ja, den er hat. Aber denen ist beide so ein dicker Fisch durch die Lappen gegangen in dem Moment, dass ich weiß nicht, ob die das nur im geringsten einschätzen können, was das für ein Cultural Icon ist in diesem Land. Das ist komplett absurd. Und wenn der, also die Mischung, wenn du da eh schon so stark im Markt bist, wie eben diese beiden New Yorker Teams, wenn du dann noch diesen Goat-Jahrhundert-Talent, was weiß ich, Typen gehabt hättest, das hätte ja alle Rekorde gebrochen. Es ist ja komplett absurd.
Also die Yankees waren natürlich an ihm dran und haben mitgeboten, sind dann halt, er hat sich dann halt für die Dodgers entschieden. Mhm. Ich glaube, das liegt auch daran, dass die asiatische Community in Los Angeles halt nochmal Next Level ist. Tatsächlich auch größer als die in New York.
Ja.
Es gab schon immer so Verbindungen zwischen Japan und New York, was Baseballspiele angeht.
Ja.
Also die Yankees hatten einige gute.
Den Ichiro auch mal, oder?
Bitte?
Der Ichiro, war der auch mal?
Ichiro war auch mal.
Ja.
Matsuda, nee, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er genau hieß. Matsui. Matsui war auch bei den Yankees. Die Yankees dachten, okay, vielleicht reicht das. Und der Matsui hat dann auch vorgesprochen und hat dann praktisch Werbung gemacht für die Yankees. Und aber der Otani wollte unbedingt nach Los Angeles.
Gut, ich meine, er war ja jetzt auch da schon.
Genau. Und so. Ich meine, das war dann auch so, dass der Yamamoto dann praktisch vom Otani angeworben worden ist. Und dann hat er gesagt, hey, wenn der schon da ist, dann bin ich auch da. Und jetzt diesen Sommer soll noch ein weiterer Japaner in die MLB kommen.
Okay, krass.
Und da munkelt man auch schon wieder, dass die Dodgers sehr gute Chancen haben, den zu kriegen.
Ja, weil halt, klar.
Ja, praktisch halb Japan jetzt für die Dodgers spielt.
Ja, macht Sinn, ne?
Ja. Yes.
Ja, aber crazy. Also wie gesagt, ich habe das noch nie gesehen, dass der Markt so mit, und das geht ja eben auch in die Richtung, es hat ja dann nichts mit den Yankees oder den Mets zu tun, sondern einfach mit diesem New York-Logo, dass das einfach so stark ist, dass du überall in jedem Laden diese Mützen und so kaufen kannst. Mhm. Und wenn du das dir dann eben jetzt vorstellst, in Kombination mit dem absoluten Überhelden, das wäre, glaube ich, ein nie dagewesener Impact, wenn die den irgendwie an Land gezogen hätten.
Aber wie ist da der Preis, wenn du da so ein Cap kaufst im Vergleich zu Deutschland?
Kommt drauf an, also eigentlich bei Caps oder bei Klamotten ist es fast 1:1, teilweise ein bisschen günstiger. Das liegt aber auch daran, dass der Yen aktuell relativ schwach ist. Also es ist als ich vor 2,5 Jahren das erste Mal war, waren 1 Euro 140 Yen und jetzt gerade 1 Euro 180 Yen. Dementsprechend, also Beispiel, es gibt genug Ramengerichte für so 900 oder so, sprich einfach 5 Euro, was bei uns in Deutschland absolut unvorstellbar ist. Und bei den Klamotten ist dann so, ich glaube, die jetzt hat, was war das, 6.600 oder sowas sind dann da die Preise, die da rauskommen. Also 35 Euro, 40 Euro, sowas in der Richtung haben die meisten gekostet, ja.
Krass, dass man Tokio bzw. Japan immer verbindet mit, das ist so teuer.
Nee, also was teuer ist, sind die Flüge halt. Also die Flüge, wenn du direkt fliegst, musst du Glück haben, dass es nicht vierstellig ist. Aber sonst, also die Hotels, gibt's auch sehr günstige. Wir haben jetzt meistens so mittelpreisig was genommen. Also das geht in, ist ähnlich wie in Deutschland, würde ich auch sagen. Aber Essen und Trinken ist viel, viel, viel günstiger als bei uns. Also gar kein Vergleich. Da
nee, schon gar nicht also, in München.
Ne? Nee, safe. Und dadurch, dass da auch überall diese Getränkeautomaten und so in der Stadt sind, also hier, das habe ich noch am Flughafen, weil ich hier noch einen halben Liter Wasser gekauft, den ich jetzt noch trinke, der kostet maximal einen Euro, eigentlich weniger. Also teilweise für 100, also es gibt manche von den Automaten, da kostet einfach jede halb Liter Flasche 100 Yen. Also krass. Quasi 60 Cent.
Ja, so. Nice.
Das ist bei uns unvorstellbar. So. Ja, nee, also wie gesagt, ich kann es jedem empfehlen. Ist einfach eine Erfahrung wert, ist crazy. Und ja, jetzt bin ich aber wieder hier und wir haben noch etwas offen. Du hast vorhin nämlich gesagt, die WLAN-Verbindung war bei mir sehr, sehr schlecht. Ist irgendwann komplett am Absterben gewesen und ich habe immer gar nicht mehr gecheckt, ob du mich jetzt noch hörst oder nicht und so. Und ja, ich hatte einen Gedanken begonnen und habe für den größten Cliffhanger seit Sylvester Stallone gesorgt.
Ja, so hat es einer unserer Hörer beschrieben, der uns bei Spotify einen netten Kommentar dagelassen hat und meinte so, oh, krasser Cliffhanger vom Phil. Ja. Das müsste auf jeden Fall auflösen und du sollst sagen, was viele denken, Phil.
Ja, und ist krass, also für mich auch, für mich als Fan, meine persönliche Entwicklung in Bezug auf LeBron James, muss ich sagen, wie sich das so die letzten Wochen darstellt, hätte ich vor ein paar Monaten nicht gedacht. Und zwar hatte ich ja den Gedanken begonnen, ich glaube, ich habe ihn auch zu Ende gesprochen, ohne dass mich halt jemand gehört hat.
Ich wollte sagen.
So, weil ich war ja dann irgendwann weg. Deswegen hoffe ich, dass ich das jetzt noch einigermaßen zusammenbekomme, so eine gute Woche später. Es ging ja darum, dass LeBron auch so ja quasi immer so tut in Richtung Team Chemistry und die Lakers, wir haben die ja hart gelobt, das gute Laune-Team und Showtime und so. Und dann hast du eben ja gesagt, ja, aber da gab es jetzt auch schon Momente.
Er war für mich fast der Eumel der Woche.
Genau, ja. Deswegen großer Kandidat für den Eumel der Woche deinerseits, weil vor allem dieser eine Moment mit Luka Doncic. Doncic geht zu Boden durch einen Schubser oder wird zu Boden geschubst, wie auch immer, fällt so halb auf LeBron drauf. Ich habe es jetzt mittlerweile auch gesehen, den Clip, und muss auch sagen, Alter, was geht mit dem ab? Und statt in irgendeiner Form zu reagieren, so, yo, lass meinen Homie in Ruhe, dass wir sind Teammates und irgendwie füreinander einstehen, ihn hochziehen, ihm aufhelfen, was er so, hey, spinnt ihr? Ich, meine heiligen Beine, und eigentlich, also ich fand auch so, wie er Luca angeguckt hat, war jetzt irgendwie auch nicht astrein auf jeden Fall. Also das,
ja,
also
das war so, ey, spinnst du? Warum fällst du auf mich?
Genau, also es war so ein ganz, ganz komischer Moment. Genau, und dann, so, jetzt muss ich mich sortieren. Dann habe ich ja so quasi angefangen, ein Fass aufzumachen in Richtung LeBron. Weil, und das ist ja hinlänglich bekannt, er wird ja immer als ja der Lügenbaron auch dargestellt, der diverse Sachen vorgibt zu wissen oder vorhergesagt zu haben oder auch Bücher
oder gelesen
zu
haben.
Genau.
Oder Filme gesehen zu haben. Ja, ja.
Und deswegen muss ich sagen, und es arbeitet anscheinend so ein bisschen in mir seit ein paar Wochen, Monaten jetzt mehr als zuvor, weil er ja jetzt im Jahr 23 ist, was er nicht sein müsste, was trotzdem krass ist, dass er das kann und dass er immer noch auf dem Niveau spielt und er wird ja jetzt da nicht irgendwie mitgenommen und mitgeschliffen, nur aus Publicity-Gründen. Aber man muss sich schon fragen, ist es real, was er da macht? Ist es, also wieso macht er das? Macht er das wirklich aus Liebe zum Spiel? Was sind die Beweggründe? Und das frage ich mich in letzter Zeit öfter, weil er hat es eigentlich ja gar nicht nötig. Und dann eben, wenn du diese kleinen Schnipsel dann siehst, wie die Luca-Situation, dann ist es ja eben, also ist er da, also ist das der reale LeBron oder ist der reale der mit den Phoenix Suns shakert, obwohl sie mit 20 hinten liegen? So, was ist LeBron? Was will er? Was macht er da? Was sind die Ziele, die er jetzt noch verfolgt? Will er wirklich jetzt eine Meisterschaft mit den Lakers holen? Will er All-In gehen? Ist er dedicated? Keine Ahnung. Und das ist gerade für mich was, aus der Ferne betrachtet, was ich einfach nicht beantworten kann, weil ich finde, es sieht ganz oft komisch aus. Also so, das ist für mich kein Wettkämpfer mehr. Ist er gerade auf einer Farewell-Tour oder was macht er da? Und auch, weil du hattest ja auch noch die These aufgestellt, beziehungsweise wir hatten ja uns insgesamt auch die Frage so ein bisschen gestellt, ist seine All-NBA-Zeit vorbei? Ich glaube, mittlerweile ist die Antwort klar, weil er ja jedes zweite Spiel aussetzt. Also er hat ja die Grenze jetzt gerissen, oder? Ja. Also das ist ja jetzt schon nicht mehr möglich. Ja. Und das ist auch was ich absolut nicht verstehen kann. Also so, was machst du da? Also willst du nimmst, also das muss ich, das wissen ja mittlerweile alle, also du nimmst 50 Millionen oder wie viel das sind, aber du spielst nicht wie 50 Millionen. Und zwar nicht nur von deinen Averages her so, sondern von der Art, wie du spielst, von der Art, wie du das Game angehst, von der Art, wie ready du bist, wie verfügbar du bist. Und die ganze Kombination, die regt mich tatsächlich auf, weil ich finde, am Ende des Tages hat er das nicht nötig und ein Stück weit schadet er sich auch so ein bisschen damit, finde ich. Also weil er ist ja jetzt, also es geht immer diese leidige Diskussion, GOAT und keine Ahnung, jeder Spieler wird irgendwie gerankt und was weiß ich was. Und wenn er ehrlich ist, sind genau das die Gedanken, die ihn antreiben. Welche Sachen kann er noch machen, die kein anderer gemacht hat?
Ja.
Und das hat man jetzt auch ein paar Mal gesehen, also unter anderem in dem Phoenix Suns Spiel, als sie halt hart verkackt haben und ich glaube, von Dylan Brooks im ersten Viertel oder in der ersten Halbzeit 21 gefressen haben schon oder so. Scored LeBron 10 Punkte, ja, indem er bei minus 25 noch einen One-on-One-Dreier reinschmeißt, um dann direkt danach vom Feld zu gehen quasi.
Ja, und also Streak gehalten und ich habe nichts mehr damit zu tun. Ich
Feld. Und da kannst du mir nicht erzählen, dass ihm die Streak egal ist, was er dann ein Spiel später sagt, als sie reißt.
Das Ding, als die Streak gerissen ist und er den Pass auf Rui gespielt hat und der dann natürlich zum Assist geworden ist, weil Rui den Buzzerbeater versenkt, da habe ich mir gedacht, klar reden jetzt alle davon, dass er die Streak praktisch aufgegeben hat. Ja, die stellen ihn so hin. Aber wenn Rui den Buzzerbeater daneben gehauen hätte, hätten sie ja nicht verloren, sondern sie wären in Overtime gegangen. Und dann hätte er in Overtime halt noch 2 Punkte gemacht und dann wäre die Streak gehalten. Also das war so ein Ding so, er konnte nicht verlieren. Das war ein Win-Win mehr oder weniger.
Genau.
Weil er den Pass gespielt hat und vielleicht, und da kann ich jetzt auch zynisch genannt werden, aber vielleicht hat er auch damit gerechnet, ja okay, der Rui haut den daneben. Anstatt dass ich jetzt hier irgendwie versuche, einen Floater zu machen gegen einen Verteidiger, spiele ich auf Rui und wenn er den daneben haut, dann gehen wir in die Overtime und dann hole ich mir meine 2 Punkte. Ja. Also ich habe das nicht ganz verstanden, dass er da, na gut, ich habe schon verstanden, warum er da so als Held hingestellt worden ist, aber ich war nicht ganz damit einverstanden, weil es war so, okay, also er hat jetzt nichts verloren, zu verlieren gehabt. Es war nicht so, als wären die Lakers mit 2 Punkten hinten und der Dreier musste sitzen.
Ja.
Das war so ein Buzzerbeater, wo Gleichstand geherrscht hat und dann mal.
Ja, und das ist halt, wie soll ich sagen, das ist so eine, also das ist ja was, dieses Making the Right Play, das kann er ja und das macht er schon immer. Und genau diese Situation, die er, ja, wie soll ich sagen, die er schon immer hatte, also immer in dieser, also dass er der Go-To-Guy ist oder der halt den Ball in der Hand hat in der Crunch-Time, die hat er ja in den 23 Jahren unzählige Mal gehabt und da hat er schon immer, das waren auch immer die Momente, wofür er ja kritisiert wurde. Also jetzt war es gut, dass Rui getroffen hat, aber das war das Paradebeispiel, vor allem bevor er Championships gewonnen hat, war dann immer so, ja gut, so wie der spielt, kannst du ja vergessen. So, der traut sich ja gar nicht, den letzten Wurf zu nehmen. Und ich weiß noch, da habe ich ein Spiel, das war, glaube ich, in Utah mit Miami, da hat er Udonis Haslem angespielt, der komplett frei auf dem Ellbogen stand. Der Wurf, den er halt im Schlaf trifft normal, er hat halt Udonis Haslem nicht getroffen. Ja gut,
dann hat er halt rum
und dann war es hier, was geht in dem vor, so wie der Niedergoat, bla bla bla.
Ja.
Und deswegen finde ich grundsätzlich das ja eine seiner Stärken und wirklich bei ihm positiv, dass er in so einem Moment, obwohl er nur 8 Punkte auf dem Konto hat, den Ball da abgibt. Aber wie du sagst, mag zwar zynisch klingen, aber ist auf jeden Fall, klingt's für mich plausibel, weil das ist das, wie ich ihn wahrnehme, vor allem in den letzten Jahren jetzt, weil er ist, also wie ich es eingangs jetzt gesagt habe, macht er das wirklich noch aus Liebe zum Spiel oder aus Liebe zu sich selbst? Und das ist einfach so die große Frage und die für mich mehr nach aus Liebe zu sich selbst aussieht aktuell. Und und deswegen, also ich glaube ihm kein Wort, wenn er irgendwas sagt, er denkt nicht an den Streak oder auch so mit, als er die 40.000, ja, er war ja nie ein Scorer und bla bla bla, natürlich wäre er ein Scorer schon immer, weil er nimmt ja auch Würfe, auch in dem Spiel jetzt, wo er dann den Streak platzen lässt, hat er ja auch 4 von 17 gehabt oder so.
Richtig, ja.
So, yo, triff halt nicht nur 4 von 17, dann reißt die Serie nicht. Und um Gottes Willen, ey, das ist was, also nur nochmal, das ist für mich, das ist der krasseste Rekord, den ich jemals von jemandem gesehen habe. Also es waren jetzt 1297, glaube ich, ja, also fast 1300 Spiele. Es gibt nur 24 Spieler, die überhaupt so viele Spiele gemacht haben. Mhm. Und das hat er am Stück zweistellig gescored. Ja, jetzt, wer sind die nächsten SGA und KD mit 100 irgendwas oder 180 oder so? Da war dann auch, haben sie ausgerechnet, SGA müsste so und so lang so weiterspielen, dass er in der Saison 39-40 würde er den Rekord knacken können. So, das muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen, was das für ein Rekord war. Aber wieso kann LeBron nicht einfach ehrlich sein und einfach sagen, boah, das fuckt mich jetzt schon ab. Ich hätte es am allerliebsten, wäre ich hier von der Bühne irgendwann gegangen und hätte gesagt, hey, ich habe einfach quasi nie weniger als 10 Punkte gemacht. So. Das wurmt also, den doch ohne Ende, dass das nicht
auf jeden Fall
vorbei ist.
Ich finde es auch bezeichnend für die Situation der Lakers 2025 und allgemein auch LeBrons Situation, dass er den Ball auch erst nur bekommen hat, nachdem Austin Reeves gedoppelt worden ist.
Ja, safe. Ja.
Weil ich glaube, mit dem Spiel, was Austin Reeves da praktisch hatte bis dato, hätte er den letzten Wurf auf jeden Fall selber genommen, wenn er nicht gedoppelt worden wäre.
Ja.
Und durch das Doppel wurde dann LeBron schnell angespielt und der hatte halt dann noch 3-4 Sekunden und hat auf Rui gespielt. Ich meine, letztendlich sah es gut aus, also es war das richtige Play, weil Rui hat den Buzzerbeater getroffen, sein erster Buzzerbeater überhaupt in seiner Karriere. Ich habe mich tierisch für ihn gefreut. Also es gibt kaum einen Spieler, den ich so sympathisch finde wie Rui, ne, weil der auch nie irgendwie aufmuckt und irgendwie sagt, er braucht mehr Würfe, obwohl die Statistik ihm da recht gibt, dass wenn Rui mehr Würfe nimmt, dann sind die Lakers erfolgreich. Ja, und weil er halt so effizient ist, also der wirft ja 50%.
Ja.
Auch aus dem Feld, also von Zweier,
von
also nicht nur die Dreier, genau.
Genau, aber
also,
auch von außen ist er ja ein richtig stabiler Schütze mittlerweile geworden, wenn er im Catch and Shoot so.
Ja, und deswegen, er muckt da nie auf und sagt dann irgendwie was, aber wie gesagt, die Statistik spricht für sich. Und einer, der ruhig weniger Würfe nehmen könnte, wenn es nicht so läuft, wie es läuft, ist halt LeBron. Du hast die 4 von 17 angesprochen.
Ja.
Austin Reeves war mega effizient, hat über 50% aus dem Feld geworfen. Das war, ich glaube, ein 44-Punkte-Spiel von
ihm. Genau, 44 hat er gehabt, ja.
Dann muss LeBron halt so ein bisschen zurückstecken. Und die 4 von 17 sagt mir halt, dass er schon auf seine Streak geachtet hat und er hat halt nicht getroffen.
100%.
Ja, und
also
gut.
Ja.
Ja, und dass dann die letzte Entscheidung, die er im Spiel trifft, dann halt der Assist ist, der den Sieg bringt und praktisch seine Streak reißen lässt. Gut. Aber jetzt kannst du ja nicht sagen, dass ihm das egal ist. Das glaube ich nicht.
Und das ist eben genau das, was mich nervt. Also mich nervt nicht, dass die Streak jetzt vorbei ist, um Gottes Willen. Ich finde, wie
dass
gesagt,
ihm das egal,
ist einfach,
dass er sagt, dass ihm das egal
genau,
ist.
Genau, dass er sagt, mir ist es wurscht, dass es aber so viele Momente schon gab, wo du eben siehst, es ist ihm nicht wurscht. Der hat schon, das war glaube ich noch bei den Cavs, war es einmal ganz knapp. Da hat er dann in der zweiten Halbzeit nichts mehr gespielt wegen Verletzung. Dann hat der quasi verletzt, humpelnd, noch einen reingeschmissen, dann hat er 11 Punkte gehabt statt 8 oder irgendwie sowas. Also das war, und das ist schon öfter gewesen. Und jetzt halt, ja, also der Moment gegen Phoenix, ja, ein Spiel, also keine Ahnung, wie so ein Spiel überhaupt vorkommen kann, dass so ein Lakers-Team, das vorher mit, ja, mit so einer Teamleistung und mit so einem Selbstverständnis und Spaß am Spiel, dann auf einmal unter die Räder kommt gegen die Phoenix Suns. Keine Ahnung, also finde ich immer vogelwild. Also die Art und Weise. Und dass da aber dann halt Momente dabei sind, wie diese Timeout-Situation, wo quasi ein Play für LeBron gecallt wird, der dann aber in der Offense nicht mal weiß, wo der Ball ist, weil er mit dem Gesicht zur Phoenix Suns Ersatzbank steht und mit denen da irgendwelche Scherze austauscht und kichernd, lachend irgendwie zu sehen ist, sodass J.J. Redick aus dem laufenden Spiel heraus eine Auszeit nimmt.
J.J. Redick war richtig sauer.
Also was ist denn das? Und das sind halt so Momente, wo ich mir denke, ja gut, also LeBron, wieder zu meinem Gedanken, warum machst du den Scheiß überhaupt? Weil offensichtlich ist es dir ja irgendwie wurscht. Also so, das sind Momente, nee, also da habe ich keine Worte für, weil das einfach, ich finde, das ist einfach maximal peinlich. Und also da schäme ich mich dann fast LeBron-Fan zu sein, weil ich das, also das finde ich, das finde ich unter aller Sau. Also das ist so, und das ist, also es ist ja immer, wenn ein Spieler, also wie gesagt, so lang wie er, hat ja noch gar keiner gespielt vor ihm, aber wenn ein Spieler dann doch über den Zenit drüber ist und hinten raus so diese Farewell-Tour macht, ja, Kobes letzte Saison war jetzt auch kein Zuckerschlecken. Da waren, glaube ich, auch genug Momente aus Lakers-Fansicht, wo man sich gedacht hat, fuck, was macht der da? Der hat auch zu viel Geld genommen und keine Ahnung was. Aber er war immer noch maximal verbissen. Auch wenn er netter war, als er es davor war und irgendwie anders mit seinen Gegnern vielleicht ein bisschen umgegangen ist. Aber also das Level, was LeBron da gerade zündet, so Larifari ist so mir wurscht, ich krieg hier für das Spiel gerade, weiß nicht, 700.000 überwiesen. Ja, who cares? Das ist halt keine Einstellung. Und am Ende des Tages ist es, können solche Sachen sein, die Lakers dann doch wieder schwächen in einer Situation, wo sie gerade, und da haben wir auch schon lang genug drüber gesprochen, mit Luca und Austin Reeves eins der krassesten Backcourt-Duos aller Zeiten scoring-wise auf dem Feld haben. Ja. Dann, dass er da jetzt zu so einer Art Störfaktor wird, also das wäre auf jeden Fall Legacy schwächend, würde ich meinen.
Ja. Also deswegen bin ich jetzt soweit und nominiere einfach LeBron James zum Eumel der Woche. Weil natürlich war das ein richtiger Pass auf Rui, aber was er sich davor geleistet hat, also gepaart mit dem Ding von Luka Doncic, also mit dem, dass er Luka Doncic nicht aufgeholfen hat und die Sache mit den Phoenix Suns, also das ist, also jetzt ist er, glaube ich, auch überfällig. Jetzt muss er auch mal Eumel der Woche werden.
Ja. Also Le Eumel, ja. Nee, also hat er sich verdient, weil, wie gesagt, das sind so, es baut sich einfach so auf und am Ende ist es halt. Ja, also vor allem eben für Leute wie mich, die ihn quasi vergöttert haben die letzten Jahre. Mhm. Also das ist für mich nicht in Worte zu fassen. Es ist ganz schwer zu begreifen, was da die Motivation ist oder wie das sein kann. Also dass du dich, beziehungsweise dass du so ich-bezogen bist. Also weil er sich er vergibt sich selber das, 100%. Ich glaube aber, wenn das so wäre, dass er Luka Doncic mit Ball in der Hand ist und für Luka ein Play gecallt wird und Luka mit der Phoenix Suns Bank redet, sodass der Coach eine Auszeit nehmen muss, weil das Play nicht in Gang kommt, glaube ich nicht, dass LeBron kichern würde, sondern eher das Gegenteil. Und das ist halt, also dieses, das schwingt da nämlich auch so ein bisschen mit, dieses mit zweierlei Maß messen und sich selber für was Besseres halten, so, ich keine Ahnung, also mich, ich muss das in nächster Zeit ein bisschen genauer mal noch beobachten, aber das hat einen komischen Geschmack.
Es hat so ein bisschen den Anschein, und da kann ich mich natürlich täuschen, aber so von außen sieht es so aus, so von wegen, die Lakers gehören jetzt einem anderen Spieler. Mhm. Und deswegen ist mir wurscht, was ihr macht. Also es ist, als wäre so ein bisschen angefressen über die Situation und spielt dieses, ist mir ist alles egal, spielt er das so ein bisschen auf. So, weil. Sollen sie halt machen, wenn sie denken, okay, dann soll er halt führen und er scherzt und hat eine gute Zeit. Aber es sieht nicht mehr so aus, als ob er sich da komplett 120% reinhängt.
Ja, und das ist einfach, also zum, also schade auf der einen Seite, aber auch echt so ein bisschen eklig. Also so, das ist schon nicht geil von ihm auf jeden Fall. Weil, und das ist ja genau das, worüber wir da vorher jetzt gemutmaßt hatten, wie ist es, wenn er zurückkommt, dann sah es am Anfang echt gut aus, aber jetzt hat er halt mittlerweile so eine kleine Ansammlung an Lowlights schon innerhalb von ein paar Wochen hinbekommen, wo man sich einfach fragen muss, warum erkennt er nicht einfach die Situation? Warum kann er da nicht drüber stehen? Warum ist er nicht in der Lage zu erkennen, dass er, weil das ist es ja, am Ende, behaupte ich, steht und fällt alles bei den Lakers mit ihm. Mhm. Weil er das Spiel in beide Richtungen weiterhin krank beeinflussen kann, auch wenn es nicht mehr in Anführungszeichen sein Team ist. Aber er, wenn er kennt, das ist die Situation und keine Ahnung, der muss ja nicht jedes Spiel 30 machen. Anscheinend denkt er das, ich weiß es nicht. Ja, aber wenn er einfach sagt, ich stelle mich in den Dienst der Mannschaft, der hat so viele Offensivtalente, der ist auch, war eine Zeit lang einer der besten Verteidiger auch in der NBA. Das ist zwar schon lange her, aber er hat durch seine Spielintelligenz, kann er das Spiel auf beiden Seiten weiterhin beeinflussen. Und wenn er das einfach jetzt checken würde und denken würde, yo, scheiß drauf, ob ich hier weiterhin score wie die Feuerwehr, dann mache ich halt lieber, dann bin ich halt lieber die Mutantenversion von Draymond Green für dieses Team, so ungefähr. Aber es scheint er nicht zu schnallen. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Aber so sieht es gerade irgendwie ein bisschen enttäuschend aus.
Also, um mich einfach für 10 Sekunden mal auf LeBrons Seite zu stellen, die Lakers sind natürlich auch Zweiter in der Western Conference.
Safe.
Ne? Also komplett überraschend für die gesamte Liga. Die Phoenix Suns haben bereits mit über 20 Punkten geführt, als er diesen Stunt abgeliefert hat. Und da hätte man, also vielleicht aus LeBrons Sicht sagen können, das Spiel ist eh gelaufen, das ist auch so ein bisschen wurscht, kann ich auch ein bisschen rumscherzen. Natürlich ist das was wir weiter beobachten müssen, wenn die Spiele dann wirklich anfangen zu zählen und wenn die Lakers tatsächlich um eine hohe Playoff-Position kämpfen und vielleicht sogar in den Playoffs sind, dann muss man weiterhin sein Verhalten beobachten. Ich will das jetzt nicht überbewerten. Natürlich ist es genug, um Eumel der Woche zu werden, aber ich schmeiß das Kind jetzt nicht in den Brunnen, nur weil LeBron in dem Spiel gegen die Phoenix Suns gelächelt hat oder so.
Also, nee, das ist klar. Nur am Ende ist es also genau da habe ich jetzt schon hingeschaut auf dieses, wie stehe ich am Ende in der Saison da, wie gehe ich in die Playoffs, weil die Basis schaffst du ja jetzt schon. Und wenn du halt jetzt schon irgendwie zeigst, dass immer wenn ein Spiel nicht läuft, du einen auf Hampelmann machst und so, dann schadet das auf lange Sicht einfach. Und
ich glaube, LeBron denkt, er hat diesen Schalter, den er umlegen kann. Ja. So von wegen, wenn es jetzt zählt, dann bin ich ein ganz anderer LeBron. Und jetzt, solange es nicht zählt, kann ich meine Faxen machen und es ist so ein bisschen wurscht. Was brandgefährlich ist,
komplett.
Besonders, weil du ja nicht alleine spielst und andere jüngere Spieler sehen dich und nehmen sich dann vielleicht ein falsches Beispiel. Aber ja, müssen wir weiter beobachten, wie das läuft. Yes. In den nächsten Wochen sind wir dann schlauer. Weil wenn das ein Trend ist, den er jetzt hinlegt und der sich über die gesamte Saison zieht, dann haben wir tatsächlich ein Problem.
Ja.
Gut. Kommen wir mal zu dem, was weiterhin in der Liga passiert ist.
Yes,
Chris
Sir.
Chris Paul ist auf seiner Farewell-Tour einfach gecuttet worden von den Los Angeles Clippers. Alter. Was, glaube ich, das erste Mal ist in der NBA-Historie, dass sowas passiert ist, dass ein Spieler vom Kaliber von Chris Paul, also zukünftiger Hall of Famer, wenn auch nicht wenn es nach mir gehen würde, aber das ist auf einem anderen Blatt. Das ist ein zukünftiger Hall of Famer. Während seiner letzten Saison, die er bereits angekündigt hat, dass das seine letzte Saison ist, ja, von seinem Wunschteam, also wo er hin wollte, wo er retiren wollte, einfach entlassen wird. Ja. Und Grund dafür war anscheinend, dass Chris Paul zu ehrgeizig war und zu sehr gewinnen wollte und hat das Front Office kritisiert, hat den Trainer kritisiert, teilweise auch seine Mitspieler, zwar nicht öffentlich, aber anscheinend hinter geschlossenen Türen. Und die Clippers haben gesagt, du, mit deiner Winning-Attitude passt du hier nicht rein.
Das muss man sich einfach mal geben, Mann. Überleg dir das.
Das ist halt eine Loser-Franchise.
Du bist zu verbissen. So, also eigentlich haben sie ja gesagt, hey, wir wissen, dass du jetzt gerade gesehen hast, was bei uns falsch läuft. Das wissen wir ja schon länger, aber du brauchst es uns nicht sagen, ja.
Ja, genau.
Du brauchst es uns wirklich nicht sagen. Und wehe, du sagst nochmal irgendwas über Kawhi Leonard, weil das ist ja unser Heiligtum hier und über den wird gar nicht gesprochen. Weil da hat man ja auch, das habe ich nämlich auch mitbekommen, dass da, ich kann es jetzt nicht genau zitieren, aber dass da ja Chris Paul angeblich auch in der Umkleide Witze auf Kawhis Kosten gemacht hat, was das Thema Load Management angeht. Mhm. Und angeblich wäre dann Kawhi Leonard höchstpersönlich zum Front Office gelaufen oder zur Clubführung und hat gepetzt.
Mami, genau, die waren böse.
Und ja, also das könnte ich mir gut vorstellen, weil ja, also die ganze Clippers-Kawhi-Situation ist einfach, ja, keine Ahnung, kann ich nicht begreifen, wie sowas, also irgendwann ist ja mal gut, sollte man meinen, bei den Clippers anscheinend nicht, weil wenn du es wirklich hinbekommst, und das ist ja, das macht das Ganze ja noch viel schlimmer, also Chris Paul und die Clippers, Chris Paul war zusammen mit Blake Griffin ja der Mensch, der die Clippers zu den Clippers gemacht hat, die wenigstens erfolgreichen Basketball gespielt haben, also bis zu einem gewissen Punkt natürlich, aber die
sie war keine Lachnummer mehr.
Genau, also sie war nicht mehr die 90s Clippers, mal einmal nur dieses kurze Aufbäumen mit Lamar Odom, Darius Miles, Quentin Richardson und so weiter hatten.
Und Elton Brand,
genau, ganz wichtig. Sondern sie waren einfach ja ein Playoff-Team über Jahre hinweg und haben gleichzeitig die Highlights gezündet, weil Chris Paul hier Lob City, Blake Griffin, DeAndre Jordan und so. Also sie haben die Top Tens gefüllt und alles. Und waren gleichzeitig eben also nicht nur eine Showtruppe, sondern eine gute Basketballmannschaft. Und dass er dann den Wunsch äußerte, also da quasi seine Karriere beenden zu dürfen, ist ja was aus reiner Romantik oder Basketballromantik gesehen. Das ist ja genau so eine Situation, wie man sich so vorstellt eigentlich. Und ich denke schon, dass es ihm auch klar war, dass er jetzt nicht der 35-Minuten Chris Paul ist, sondern dass er jetzt da nicht die fetteste Rolle hat, auf jeden Fall. Aber ja, also ich fand auch diese Formulierung "send home", die bei der ersten Nachricht schon, das ist schon hart. Das musst du dir wirklich, also rein menschlich musst du dir das wirklich mal reinziehen, was die da fabriziert haben jetzt.
Das ist schon also, eine harte Nummer. Sehr passendes Zitat von Charles Barkley. I've been poor, I've been rich, I've been fat, I've been skinny, the Clippers have always sucked. Und dem ist nichts hinzuzufügen. Das war schon immer so, dass man sich darauf verlassen kann, dass die Clippers am Ende des Tages scheiß Entscheidungen treffen und einfach nicht ernst machen, wenn es darum geht, eine ernstzunehmende Franchise zu sein. Das ist so, die gehen nirgendwo hin. Das macht keinen Unterschied. Deswegen mache ich mich immer so ein bisschen mit einem Auge lustig über Spieler, die zu den Clippers gehen, weil es ist so, sie wollen Los Angeles genießen, aber sie wollen nicht den Druck haben, den es mit sich bringt, wenn du bei den Lakers spielst. Dann spielst du halt bei den Clippers. Weil das ist so ein bisschen wurscht. Wenn die Clippers die Playoffs verpassen, dann dreht da kein Hahn nach.
Das klingt nach wahren Worten.
Und so ist es jetzt tatsächlich auch wieder dieses Jahr. Die Clippers sind zweitschlechtestes Team in der Western Conference, nur die Pelicans sind schlechter. Und das sieht auch nicht so aus, als ob die sich da irgendwie rauskämpfen könnten oder wollten. Also ja, wie immer, Clippers gonna Clipper.
Ja, gut, und sie sind halt die letzten Jahre auch so die auf dem Papier Clippers einfach so ein bisschen, weil es immer von den Namen her schon so Teams sind, wo man sich denkt, wow, okay, ist ein Team, das ich bei NBA 2K nehmen kann. So, aber die Realität in der wirklichen NBA schaut halt irgendwie so ein bisschen anders aus. Und vor allem dieses ganze Load-Management-Thema und das ganze Theater um Kawhi Leonard herum, das ist halt einfach, also das habe ich in dem, ist was noch nie da gewesen ist, würde ich sagen. Weil du hast jetzt über Jahre hinweg, wie lange ist der da jetzt schon? 5 Jahre oder was? Hast du einen vermeintlichen Superstar in so einem What-If-Status, der sich nie ändert. Und gleichzeitig gibst du ihm dann, also ich meine, da sind jetzt anscheinend immer noch keine großen Fortschritte in der Ermittlung rausgekommen und so. Gleichzeitig gibst du ihm dann so hinterrücks noch irgendwelche Extragelder unter der Hand. Also das sieht alles einfach scheiße aus und das jetzt ist natürlich ein absoluter Oberhammer, wie gesagt, also menschlich unter aller Sau oder zwischenmenschlich, dass du Chris Paul jetzt dann mitten in seiner Abschiedssaison cuttest, wenn es eh quasi wurscht ist, weil dein Team komplett sackt einfach nur. Und jetzt hast du Chris Paul mit 40 Jahren als Arbeitslosen quasi. Ja, wie das für den jetzt weitergeht, keine Ahnung, aber egal wie es weitergeht, ist halt irgendwie, also es ist hässlich, weil das kannst du ja nicht rückgängig machen. Also der
ich würde es ja fast schon, ja.
Ist gemacht.
Ich würde es ja fast schon halb verstehen, wenn die Clippers so im Titelkampf wären und sie wollen keine Unruhe haben. Ne, aber
voll,
in der Position, voll, wo sie gerade sind, wenn man absteigen könnte, dann wären sie auf dem Abstiegsplatz. Dann ist doch komplett wurscht. Lass ihn doch seine letzte Saison spielen. Was heißt Unruhe? Unruhe bei was? Also ihr habt gar keinen Plan, ihr habt keine Ambitionen, ihr kommt da nicht raus, ihr werdet nicht die Playoffs erreichen. Lass ihn doch spielen. Also lass ihn doch retiren.
Auch gar nicht.
Wenn er das sogar möchte als Clipper. Da gibt es vielleicht keine drei Leute auf der Welt, die als Clipper retiren wollen. Also das ist doch, mal.
Strange. Naja, bin gespannt, wie es weitergeht für ihn oder ob es weitergeht. Ist auf jeden Fall eine ganz hässliche Nummer. Aber ja, Clippers gonna Clipper.
Ja. Es gibt genauso große Gerüchte über Giannis Antetokounmpo, der anscheinend den Milwaukee Bucks gesagt hat, könnt ihr mal schauen, was so auf dem Markt los wäre, wenn ich die Bucks verlassen wollen würde. Könnt ihr mal gucken, ob ihr da Angebote bekommt oder so. Und anscheinend passiert das momentan, dass die Milwaukee Bucks einfach mal den Markt abklopfen für einen Giannis Antetokounmpo-Trade. Ich glaube das noch nicht so ganz. Also das sind immer so Sachen. Ja klar, dann ist er mal ein bisschen unzufrieden, aber ob er wirklich die Milwaukee Bucks verlassen möchte, nachdem er jahrelang gesagt hat, also praktisch so treu war wie Damian Lillard gegenüber den Portland Trailblazers, jahrelang gesagt hat, ich will da retiren, ich will kein Big Market Team und das reicht mir hier und ich liebe Milwaukee und whatever. Also deswegen bin ich da erstmal ein bisschen vorsichtig. Ich glaube es, wenn es wirklich passiert ist. Und ich glaube tatsächlich nicht, dass es passiert.
Das ist ja auch, also ich würde jetzt mal behaupten, keiner auf dem Superstar-Level hat so viele Trade- und Wechselgerüchte um sich wie Giannis in den letzten Jahren. Also es ist ja Jahr für Jahr genau das Gleiche. Die Situation ändert sich nicht, weil Milwaukee einfach Milwaukee bleibt. Also es ist halt, wie du sagst, das ist ein Paradebeispiel für so ein Small-Market-Team. Aber es gibt eben auch niemanden, der auch mehr dieses Loyalty-Ding betont wie er. Also es ist einfach so, ja, für ihn steht es anscheinend ja über allem. Ich meine, die New York Knicks-Gerüchte, die gibt's gefühlt schon seit 10 Jahren so ungefähr. Jetzt die Lakers werden auch immer mal wieder mit reingeschmissen, auch so diese Europa-Connection dann jetzt mit Luca und so. wenn du, wie du sagst, so mal schauen, was der Markt hergibt quasi. Was soll denn der Markt hergeben? Weil das ist halt für mich schon seit Jahren eben genau der große Haken bei diesen ganzen Gerüchten. Was willst du denn im Gegenzug bekommen? Also Level kannst du ja nur gegen einen Spieler von dem Level irgendwie traden, weil du tradest doch nicht, also außer du sagst, okay, wir machen den kompletten Super-Reset, ja. Genau, ja. Aber da kannst du ja für jemanden wie Giannis brauchst du ja da ein komplettes Team im Gegenzug quasi.
Ja.
So, also da brauchst du ja irgendwie 3-4 Spieler, die es schon gibt und nochmal 5, 6, 7, die in Zukunft in der NBA spielen würden in Form von Lottery-Picks oder halt Future-Draft-Picks oder so. Das
frage ich mich halt, wenn die Leute halt sagen, ja, in New York wird er gut aussehen oder bei den Knicks wird er sich gut machen, dann sage ich mir so, ja, aber willst du Jalen Brunson für ihn aufgeben? Weil das ist das, was es kostet. Also du kannst nicht, keine Ahnung, Josh Hart und keine Ahnung wen 2 Draftpicks hergeben und glauben, dass das reicht. Also es sei denn, die Milwaukee Bucks sind komplett von allen guten Geistern verlassen und sagen sich Hauptsache weg mit dem, aber da sind sie ja nicht. Also
das wird ja
da
auch
sehe ich keinen Anlass für.
Also.
Nee, und sie haben ja auch nicht Nico Harris als GM, der irgendwelche verrückten Entscheidungen trifft. Also warum sollte das passieren? Na, und so ähnlich sehe ich das auch bei den Lakers-Gerüchten, weil jetzt natürlich mit der Leistungssteigerung von Austin Reeves dann viele sagen, okay, jetzt können wir Austin Reeves für Giannis traden. Und dann sage ich mir auch, nein. Also natürlich würde Milwaukee mindestens Austin Reeves dafür haben wollen, aber ich glaube nicht, dass die Lakers Austin Reeves für Giannis hergeben. Also weil man natürlich auch sagen, Austin Reeves zusammen mit Rui. Und dann denke ich mir, Alter, die Produktion, die da flöten geht, ist genau das, was dann wieder reinkommt. Und du hast halt 2 wichtige Rotation-Player verloren.
Ja.
Das bringt's nicht für mich. Also
Nee, denke ich auch nicht.
Er könnte bei irgendeinem Team landen, das irgendwie keine Ambitionen hat, aber irgendwie viele Draftpicks oder viele Assets, die so einen Einjahresvertrag haben. Sowas wie, weiß ich nicht, Washington oder so. Oder die Sacramento Kings, aber das ist so, also dann kannst du auch in Milwaukee bleiben.
Ja, also ich bin auch gespannt, weil was dieses Mal, glaube ich, das erste Mal der Fall ist, ist ja auch immer interessant, wer das dann alles so untersucht. Aber Giannis hat ja scheinbar alle Postings auf Instagram gelöscht, die einen Bezug zu den Milwaukee Bucks haben. Und das finde ich dann immer auch so, keine Ahnung, ist auch so ein bisschen teeny beleidigte Leberwurst-mäßig so. Also verstehe ich auch immer nicht so ganz, aber gut, hat er anscheinend ja gemacht, aber nichtsdestotrotz ändert das ja nichts am Markt. Und wie du sagst, die Teams, die vielleicht viele Draftpicks haben, das sind halt irgendwelche Gurkenmannschaften und Giannis wird jetzt nicht irgendwo hinwechseln, Hauptsache weg aus Milwaukee, sondern er will ja, und das ist ja bei jedem erfolgreichen Spieler der Fall, er will ja irgendwo hingehen, wo er eine Truppe um sich herum hat, mit denen er Meister werden kann. Das ist ja alles, was dann für ihn zählt eigentlich. Und deswegen sehe ich da auch kein Team, das einfach sagt, ja okay, wir machen einen Superstar für Superstar-Trade, weil dann stehen ja beide Teams quasi genauso da wie vorher.
Ja.
Mehr oder weniger.
Also ich frage mich halt, wenn du deinem Team sagst, ich möchte gern getradet werden, dann reicht es doch. Du musst doch nicht auch noch dein Social Media löschen, um dann, also praktisch deine Bilder löschen, damit die dann sagen, oh, ich glaube, er meint's ernst.
Oh, wo sind wir denn hier? Sind wir im Kindergarten? Aufgehört, uns zu folgen.
Shit, er meint's ernst. Also, er will einen Trade und er hat die Bilder gelöscht. Shit.
Ja.
Also, für wen ist dieses Zeichen, dass er die Bilder löscht? Das ist so tatsächlich Kindergarten. Was machen wir hier?
Voll. Also, nee. Verstehe ich auch nicht, aber ja gut, ich meine, wie gesagt, ist so ein bisschen eine Endlos-Saga. Ich wünsche mir auf jeden Fall für ihn, dass die da was hinbekommen. Es wirkt aber schon eher wieder so ein bisschen dieses, wenn ihr nicht bald was macht, dann meine ich es wirklich ernst. Also schaut mal, dass ihr mir bessere Mitspieler an die Seite stellt. Aber ja, glaub nicht, dass sich da was ändert. Also wie du sagst, er hat diverse Male schon gesagt, dass er Bucks for Life, Retired, Vereinslegende und so weiter sein will. Und dementsprechend kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass sich das ändert oder geändert hat.
Yes. Ja. Kommen wir zu einem etwas traurigen Thema, besonders für mich als Lakers-Fan. Ein Spieler, also wenn ihr Basketball in den 90ern geschaut habt, dann kennt ihr Eldon Campbell und der gute Mann, Power Forward der Lakers, ist leider kürzlich verstorben, ist anscheinend ertrunken, also bei einem Badeunfall oder Angelunfall ist das passiert. Und also Eldon Campbell hat halt die Lakers Zeit geprägt vor Kobe und vor Shaq. Mhm. Der war halt Teil der alten Lakers-Garde mit Nick Van Exel und Eddie Jones und halt Eldon Campbell. Deswegen aus meiner Sicht super traurig und natürlich total überraschend. Also bin komplett schockiert gewesen, weil er halt auch, ja, was ist er, 55, Ende 50 gewesen.
Ja, irgendwie so.
Ja, deswegen, rest in peace. Also sehr traurig. Ich habe unendlich viele Trading-Karten von Eldon Campbell.
Ja, von dem habe ich auch noch ein paar. War der Teil vom Kobe-Trade?
Nee, der hat tatsächlich noch ein, zwei Jahre mit Kobe gespielt.
Genau, aber hat er auch mit Shaq gespielt. Oder?
War danach bei den Hornets, ja. Ja, auf jeden Fall. Genau. War er danach bei den Hornets.
Ja.
Hat auch eine unglaublich lange, also was heißt unglaublich lange, aber eine viel längere Karriere hingelegt, als ich es auf dem Schirm hatte. Der ist erst 2004 retired und hat sogar die Championship mit den Pistons noch geholt als Bankspieler.
Ach, krass.
Und ich, also von meinem Radar ist er natürlich verschwunden, nachdem er nicht mehr bei den Lakers war, was ja 97 gewesen ist. Ja, aber dann hat er fast noch 8 Jahre gespielt danach und deswegen, super tragisch.
Ja, nee, also war auch schon in den, wie du sagst, in den 90ern, wenn man da am Ball schon war in Sachen NBA, war es auf jeden Fall ein Name, den man auf dem Schirm hatte. Weil so ein jetzt nicht All-Star-mäßig, aber halt so ein grundsolider, wichtiger Spieler, auf den man sich verlassen konnte. Auch einfach.
Ja.
So. Ja, nee, fand ich. Hat mich auch eiskalt erwischt, als ich das gelesen habe.
Ja.
Ja, krass.
Gut, kommen wir mal zur deutschen Nationalmannschaft, die 2 WM-Quali-Spiele hingelegt hat die letzte Woche. Beide gewonnen hat, einmal gegen Israel, überlegen mit 20 Punkten und dann einmal mit Zypern mit 19 Punkten gewonnen. Gegen Zypern haben sie so die erste Halbzeit ein bisschen geschwächelt. Also was heißt ein bisschen? Die haben sich eigentlich ziemlich blamiert. Haben die knappe 4-Punkte-Führung so mit Ach und Krach in die Halbzeitpause gerettet. Aber dann war es dann doch am Ende in der zweiten Halbzeit recht deutlich. Und damit sind die Deutschen zusammen mit Kroatien auf Platz 1 in der Gruppe. Und die Spiele gegen Kroatien werden dann im Februar stattfinden. Beide, sowohl Hin- und Rückspiel. Und ja, ich gehe davon aus, dass man natürlich als Gruppenerster die WM-Quali abschließen wird. Und dann geht's in die Zwischenrunde und dann schauen wir mal, wer uns dazugelost wird. Aber meine anfängliche Befürchtung, dass wir vielleicht ohne die NBA-Spieler, ohne die NCAA-Spieler nicht gut genug sind, hat sich nicht bewahrheitet. Das war sehr deutlich und lässt mich gut schlafen zu wissen, dass da auf jeden Fall eine zweite Riege dahinter steht, die man ins Rennen schicken kann.
Ja, ich habe die Stats vom ersten Spiel auch nachgeschaut gehabt. Da hat also gegen Israel, da hat der Oscar da Silva Mords einen aufgelegt, auf jeden Fall.
Also, das erste Spiel war crazy von ihm.
Genau, ja, da hat er auch irgendwie eine brachiale Wurfquote, irgendwie, was, so 9 von 11.
Ja, er war Topscorer, ich glaube, er hatte 19.
12, genau, 19 Punkte hat er gehabt. Ich weiß jetzt nicht, wie es im zweiten war, aber das sind eben genau die Sachen, ja, da haben wir ja auch drüber geredet, in diesen sogenannten Fieberfenstern, in diesen Quali-Spielen. Wenn der Kader so aufgebaut ist wie der jetzige bei Deutschland, wo du einige der vermeintlich wichtigen etablierten Spieler eben nicht an Bord hast, bietet es natürlich Chancen für andere und dann ist es aber eben immer umso wichtiger, dass diese Chancen auch genutzt werden. Und deswegen, also ist nicht das erste Mal, dass Oscar da Silva so ein starkes Quali-Spiel macht. Das war auch letztes Jahr, glaube ich, ja, habe ich auch mal das eine Spiel mir angeschaut gehabt. Gegen wen war das? War das gegen? Ich weiß gar nicht mehr, wer der Gegner war, aber da hat er ein ähnliches Spiel abgeliefert und da war ich auch so total überrascht, weil, und das muss man ja leider sagen, er ist bei Bayern auch als wir mal in der Halle waren zum Beispiel, da hat er gar nicht so diese Ausstrahlung, die er dann da in diesen Nationalmannschafts-Quali-Spielen hat und so wirklich verstehen tue ich das nicht, aber ja, freut mich dann immer umso mehr, wenn man in den Stats dann sieht, aha, beim Oscar hat es gezündet und er war Topscorer. Und wie du sagst, am Ende, egal welcher Kader, hat man mittlerweile in Deutschland den Anspruch, als Gruppenerster aus so einer Gruppe rauszugehen. Und ja, bin ich guten Mutes, dass das auch was wird.
Ja. Gut, weiß nicht, hast du noch was? Ansonsten würde ich ein bisschen von meinem Abenteuer bei der Comic-Con in Stuttgart erzählen wollen.
Nee, dann lasse ich dich das mal erzählen. Bin ich nämlich auch gespannt.
Also, während du in Japan warst, war ich am Samstag bei der Comic-Con in Stuttgart und ich muss sagen, bin überrascht, weil das war meine erste Comic-Con überhaupt. Mhm. Für mich war es immer so auf der Bucketliste, die amerikanischen Comic-Cons zu besuchen, weil von denen hört man halt am meisten, also besonders die in San Diego, praktisch die Comic-Con und dann ansonsten natürlich die New York und so weiter, aber deutsche Comic-Cons habe ich immer so ein bisschen, muss ich offen zugeben, so ein bisschen belächelt. Das war so, ja okay, dann laufen da halt 200 Leute rum und 20 davon sind verkleidet, da muss ich nicht hingehen. Jetzt war ich in Stuttgart. Und es waren, glaube ich, was haben die gesagt, 55.000 Besucher, was schon heftig stabil war auf dem Messegelände. Ja. Und so gefühlt war jeder Zweite verkleidet. Also das hatte so Ausmaße, wie als wenn du auf die Wiesen gehst und die Leute in Tracht siehst und du fast glaubst, oh, ich falle hier auf, wenn ich keine Tracht trage. So war das auf der Comic-Con. Also verrücktes Cosplay. Und also nicht nur...
Ja, zum Glück hast du deinen Darth Vader-Helm aufgehabt.
Ja, genau. Nicht nur Star Wars war am Start, sondern alles Mögliche. Und als ich hingefahren bin, die S-Bahn, also vom Stuttgarter Hauptbahnhof zur Messe, die S-Bahn war eines der verrücktesten Erlebnisse, die ich je hatte. Du fährst halt die einzelnen Stationen ab und auf jeder Station steigt halt irgendein anderer in Anführungsstrichen Freak ein. Ja, also dann siehst du, Darth Vader und Deadpool steigen bei der einen Station ein. Und dann eine Station weiter siehst du Mario Brothers und Gandalf. Und so ging es dann weiter und so hat sich die S-Bahn dann nach und nach gefüllt, bis halt, weiß ich nicht, wie viele 100 verkleidete Menschen mit mir in der S-Bahn waren. Also es war richtig lustig. Also war ein Erlebnis.
Ja.
Und allgemein, es ist wahnsinnig cool, was es da an Zeug gibt. Also ich habe extra Geld mitgenommen, weil ich wusste, also extra Bargeld, weil ich mir dachte, okay, an den Ständen kannst du wahrscheinlich nicht mit Karte zahlen. Also Cash regiert da. Und dann habe ich mir tatsächlich so ein paar Funko-Pop-Dinger geholt. Eins von Tupac. Da wusste ich nicht mal, dass es den gibt. Der andere war von Darth Vader und ein paar Comics, die mir noch gefehlt haben. Also es war auf jeden Fall ein positives Erlebnis und ich glaube, das wird nicht meine letzte Comic-Con gewesen sein.
Also es war cool. Ja, also ich meine, ich war auch noch nie auf einer. Habe jetzt natürlich in Japan auch diverse, auf der normalen Straße diverse Leute gesehen, die Outfits und so anhatten wie straight aus einem Anime. Aber kann ich mir schon vorstellen, dass das interessant ist, weil auch da in Japan, also ich habe mir auch diverse so kleine Männchen und Schlüsselanhänger und was weiß ich was gekauft. Unter anderem hier, weil du gerade von den Pops geredet hast. Ich habe vorher noch nie einen Penny Hardaway gesehen.
Ich auch nicht.
Und den habe ich mir da jetzt mitgenommen und ich finde mega geil, wie man dann hier sieht, diesen Fade, den die dem verpasst haben. ist einfach großartig. Also, ja.
Alter.
Eine richtig geile Nummer.
Ich hab extra geguckt, ob es einen gibt, und es gab, also ich habe keinen gesehen, weil den hätte ich dir geschenkt. Und aber.
Ja. Danke.
Deswegen,
danke.
Ich habe gar nicht gegoogelt, ob es tatsächlich auch wirklich einen Gitter gibt, aber ich habe
also
extra geschaut.
Ich habe noch nie, also immer wenn ich in irgendeinem Spielzeugladen oder keine Ahnung, irgendwo die ganzen Boxen sehe, dann laufe ich da immer so ein paar Mal hin und her, dass ich alle Reihen durchgehe und hatte auch nicht auf dem Schirm, dass es einen Penny eben gibt. Und dann war ich da gestern, doch ja, den habe ich noch. Ja, am Samstag, tatsächlich, ja, gestern, in der Stadt, in Tokio, in so einem Laden, wo so kreuz und quer sämtliche so, diese ganzen Blindboxen von irgendwelchen Sammelfiguren und so drin waren, ne? Also so alles in die Hello Kitty-Richtung, dann auch irgendwie dieses Labubu-Zeug und so. Und die hatten eben auch einige von denen. Und die hatten den normalen Michael Jordan, den ich schon gekannt habe, den wir auch damals bei Kicks verkauft haben und so. Dann aber noch einen 1984 Rookie Michael Jordan und den Penny. Das waren cool. Die drei Basketballmännchen, die sie hatten. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, der Penny, der passt doch noch irgendwie mit Ach und Krach in meinen Rucksack rein. Und dann habe ich den mir geleistet, ja.
Sehr nice, sehr nice.
Genau, ja.
Eine Sache, die mir überhaupt nicht gefallen hat, wollte ich dann noch kurz erzählen, und zwar, also in Sachen Cosplay kann ja jeder machen, was er will, aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass Cosplay, also dass es Call of Duty Cosplay gibt, ne? Also dass dann tatsächlich Leute rumlaufen, die in kompletter Tactical Montur teilweise mit russischer Flagge dann da rumlaufen und mit natürlich dann auch ein Maschinengewehr haben und dann einfach komplett vermummt dann da rumlaufen. Also das hat mir so ein bisschen ekligen Touch gegeben. Das war so, ja. Auch ich meine, auch dieselben, also es gab auch Leute, die dasselbe mit amerikanischen Flaggen gemacht haben. Die sahen dann natürlich aus wie ICE Agents. Ne, also komplett vermummt, Tactical Gear, schusssichere Westen, hier die Knarre, das Gewehr, und liefen dann da rum auf der Con. Das war so ein bisschen, Alter, muss das sein. Ne? Also, wie gesagt, Cosplay kann ja wirklich jeder machen, was er will. Aber das ist ein meilenweiter Unterschied, als wenn du irgendwie Stormtrooper bist oder irgendwie praktisch wie so ein Ice Agent aussiehst. Ja. Ne? Das war irgendwie uncool. Ja.
Nee, also das muss ich auch sagen, so das taugt mir auch gar nicht. Also es, wie gesagt, die ich da jetzt in Japan gesehen habe, die sahen alle aus wie aus dem Manga einfach oder Anime. Das ist eher aber was Verrücktes, das auch so, das ist auch was mir jetzt nicht ganz so taugt, aber klar, ist natürlich auch Geschmackssache, dass auch das normale Schminken oder das normale Make-up, also nicht Verkleidungs-Make-up, sondern wirklich so im Alltag. Das ist teilweise vogelwild in Japan. Also ganz, ganz extrem. Also wirklich so, keine Ahnung, klar, die fiebern vielleicht auch dann einem Schönheitsideal nach, das natürlich sehr Manga-Anime beeinflusst ist. Also wenn du da an die, wie vor allem Frauen dargestellt sind, immer mit so riesigen Augen und so. Oder halt auch einem europäischen Schönheitsideal. Also ist ja auch sehr auffällig, dass so in Manga-Anime-Sachen sind ganz viele blonde Männer zum Beispiel. Was eigentlich ja gar keinen Sinn macht, wenn das in Tokio spielt und so. Und dementsprechend siehst du aber auch in Tokio dann viele Japaner, also es ist auch so ein bisschen viertelabhängig, wo du bist, die sich aber so ganz hart die Haare, und man muss fast sagen, versuchen zu blondieren, weil das sieht immer so aus, als hätten die einfach kaputt gefärbt. Also so, dass das wie so strohig kaputt irgendwie ist. Und dann schminken die sich so ganz hell, fast weiß und so. Und das ist schon, also das ist was, das, also um Gottes Willen, das kann jeder machen, was er will, aber das ist was, das macht mich manchmal fast traurig, weil ich dann so, also auch bei den Frauen, du schaust die dann an und denkst so, boah krass, dass du, keine Ahnung, aus welcher Motivation, aber anscheinend denkst, dass du sonst nicht schön genug bist oder wie auch immer. Und dann deine Augen, die malen dann teilweise so wie so hellbraune Striche unter die Augen noch drunter, dass du das Gesamtauge irgendwie größer erscheinen lässt und so. Das ist schon hart. Also es ist schon,
ja, es ist
also traurig. Ich finde es dann auch nicht, also es sieht auch nicht gut aus irgendwie. Es ist so, ja, aber das ist schon crazy. Also da ist man manchmal echt wie in so einem, also wie in einer anderen Welt irgendwie. So,
ja, ganz, klar. Ganz also crazy. Das war tatsächlich aber, verrückt. Also ich war auch ziemlich lange dort, hatte einfach, ich war zu zuversichtlich und habe mir praktisch mehr oder weniger das Zugticket dann so gekauft, dass ich den ganzen Tag auf der Messe bleiben könnte. Na, ja. Also praktisch 9 Uhr machen die auf, so den ersten Zug rein und dann mehr oder weniger um 18 Uhr machen sie zu, den letzten Zug dann um 18 Uhr raus. Und dann habe ich einfach unterschätzt, wie viel Schritte ich da gegangen bin und wie weit sich das anfühlt, wenn das alles diese Betonböden sind in diesen Messehallen. Also ich bin nach 6 Stunden und knapp 18.000 Schritten, habe ich gesagt, okay, ich nehme jetzt einfach den ersten Zug wieder zurück, weil ich kann hier nicht noch 2 Stunden bleiben. Also ich habe dann praktisch ein doppeltes Zugticket gekauft, weil ich mir gesagt habe, ich kann jetzt hier nicht 2 Stunden bleiben. Und das Zugticket konnte ich dann nicht mehr ändern. Also habe ich mir ein anderes Zugticket gekauft und bin dann früher heim und habe das andere sausen lassen. Aber das war ein bisschen zu heavy. Aber dann war ich auch froh, wenn ich
dann... Du hast natürlich auch schon ein gewisses Alter, ne?
Also ich wollte gerade sagen, Alter, es könnte echt sein, dass ich einer der Ältesten auf dieser Messe war.
Ja, ja.
Und,
das kann ich mir vorstellen, ja.
Das war teilweise war's zu crazy. Also, weil man sich ja auch kaum irgendwo hinsetzen konnte. Die Messe ist natürlich nicht zum Hinsetzen gedacht. Und dann läufst du halt dann da 6-7 Stunden am Stück. Also, da denke ich das nächste Mal dran und ziehe vernünftigere Schuhe an. Aber auf jeden Fall war es ein Erlebnis und da werde ich dann nochmal irgendwann aufstoßen.
Safe. Aber weißt du, was zum Hinsetzen gedacht ist? Die Klos in Japan und die vermisse ich jetzt schon.
Also, ich weiß nicht, warum,
ist es soweit und ich muss mir so eine Schüssel kaufen. Das ist einfach absurd, Mann.
Ich glaube, es ist, weil wir uns so viel über Japan unterhalten. Also mein Algorithmus bei Threads hat sich dementsprechend angepasst, dass jeder zweite Post irgendwie Japan ist und sehr viel über Leute, die das erste Mal in Japan sind. Und ich schwöre dir, jeder dritte Post mindestens ist über die Toiletten in Japan.
Es ist crazy, Mann. Das wollte ich jetzt
crazy,
hier zum Abschluss
nochmal
sagen. Es
ist crazy, wie viel Gesprächsstoff das ist und die Leute einfach die ganze Zeit von den Toiletten schwärmen, die das erste Mal in Japan sind, so. Und das erste ist, was sie vermissen, wenn sie zurück in ihrer Welt sind, wo immer auch die herkommen, dann sagen, ich vermisse die Toiletten in Tokio oder Osaka.
Hey.
Was ist da los?
Das ist crazy, Mann. Du sitzt Steak essen, ja. Also wir haben diesmal, wir waren 2-3 Mal so ein bisschen teurer auch essen, weil wir das bisher eigentlich nie so krass durchgezogen haben. Und dann war so, wir fahren nach Kobe und dann esse ich Kobe-Fleisch. So, dann will ich dieses richtige Beef. So, dann gibt's da natürlich verschiedene Läden. Manche sind unbezahlbar, aber es gibt auch ein paar, die ja, in Ordnung sind, also es ist natürlich schon was man sich mal leistet und jetzt nicht immer und das ist, also es hat sich wirklich massiv gelohnt, es war crazy Fleisch, es ist wirklich so im Mund zergangen, so ungefähr, du hast dann da auch so mit so Stempelzertifikat von welcher Kuh und ach, keine Ahnung was, aber da zum Beispiel, ja, dann
wie die Kuh hieß,
es sitzt, ja, so ungefähr, ja, und dann sitzt du da, ist dein Fleisch, dann habe ich ein eiskaltes Bier dazu, alles herrlich, muss auf Toilette und dann gehst du da in dieses Klo rein, machst du die Schiebetür zur Seite und die Schüssel sagt quasi Hallo zu dir, indem sie automatisch ihren Deckel aufmacht. Und was ist das für ein Gefühl? Und dann gehst du da hin und setzt dich auf diese beheizte Klobrille und es ist einfach schön. Und du stehst
in einem Restaurant.
Musst nichts. Ja, und du stehst auf, musst nichts berühren und es spült von allein.
Okay.
Einfach herrlich.
Und dann, aber haben die meisten Restaurants in Japan diese Klos oder sind das nur die teuren Restaurants?
Nee, alle eigentlich. Also das ist wirklich, also du bist teilweise in Läden, die sehen aus, als ob sie einmal im Vierteljahr die Töpfe spülen, so ungefähr, weil sie halt so nur ihr Oldschool ein Gericht haben und so. gehst dann in eine Klokabine, die 50 Zentimeter breit ist, aber dann steht da trotzdem so eine Toto-Schüssel drin mit Vollautomatik und Zeug. Also es ist crazy. Fast immer. Also wirklich, es ist ganz selten, dass es nicht so ist. So.
Okay. Und deswegen, gibt's also normale Toiletten? Also praktisch.
Ja, ja, ne,
das, europäische Toiletten gibt es auch, aber wenig, oder was?
Das muss ich jetzt. Also eine richtig klassische europäische Kloschüssel nicht. Also es ist dann wie das, was ich schon mal gesagt habe. Also es gibt die zwei Extreme. Also es gibt die mit dem ganzen, mit der Arschdusche quasi, also mit beheizter Klobrille oder dann so komische Löcher im Boden.
Aber so, ich dachte, das Loch im Boden war in Portugal.
Nee, nee, oder also in, das, wo ich dann aus Versehen, oder nicht aus Versehen, wo ich dann blöderweise so ein Loch im Boden erwischt habe, das war auch in
Japan. Ach, stimmt, naja. Stimmt.
Genau,
ja,
in so einem Park.
Das war da.
Genau, also und das sind die zwei Extreme, also so eine normale Kloschüssel, wie man hier bei sich zu Hause hat zum Beispiel, eigentlich eher weniger.
So. Naja, okay.
Ja, aber es ist ja, also, es lohnt sich krass, ja. Ja, deswegen, allein für die Klos, ab in den Flieger.
Aber die Flugzeugtoilette war normal. Das war nicht so eine
die
Toilette,
war
oder?
Bei nee, die war normal.
Anna.
Nee, das wäre aber crazy gewesen. Nee, die war ganz normal.
Ja.
Die war ganz normal.
Cool.
Ja.
Ja, dann, wie ist Jetlag bei dir?
Frohes Scheißen in der Küche. ist bisher top. Also ich meine, in die Richtung ist ja so, wie wenn man jetzt in die USA fliegt. Das heißt, jetzt bin ich auf jeden Fall noch wach. Es sind 8 Stunden Zeitunterschied. Also jetzt gerade, wir haben jetzt hier kurz vor 1, ist da schon kurz vor 21 Uhr. Das wird jetzt dann schon später, so hier ab späten Nachmittag, wird es schon anstrengend, nicht einzupennen auf jeden Fall. Also da.
Ja, aber wie ist der Plan? Ich wollte gerade sagen, also du willst nicht einpennen, es sei denn.
Nee. Also wir haben so gesagt, dass wir allerfrühestens um 21 Uhr schlafen wollen. Also allerfrühestens. Eigentlich muss man also sich schon zwingen, wach zu bleiben. Es war auch auf dem Hinflug. Wir sind ja auch dort gelandet um 6 Uhr irgendwas. Da bist du platt, Mann. Also da bist du, dass du so einen ganzen Tag hast. Schon tough, deswegen, also ich bin jetzt gespannt. Ich habe noch eine Dose Monster ohne Zucker im Kühlschrank, die wird jetzt gleich geköpft und dann schauen wir weiter. Aber nee, ja, wird so ab 17, 18 Uhr, glaube ich, fängt es an die Substanz zu gehen.
Ja, das glaube ich. Ja, aber cool, dass du zurück bist. Wir haben dich vermisst, besonders nach dem letzten Cliffhanger.
Zeit wird's.
Wo ich dann die Verabschiedung alleine durchrocken musste und ich erstmal nicht wusste.
Ja, aber okay. Hast du solide gemacht, ich hab's doch gehört.
Ja, ja.
War gut.
Ich habe mir gedacht, okay, hört vielleicht eh keiner mehr zu, jetzt wo du raus bist.
Ja, und jetzt ist aber wieder, also jetzt schauen wir auch, dass wir wieder ein bisschen mehr Gas auf Social Media geben, weil jetzt ist wieder Zeit da.
Ich wollte noch kurz was sagen zu der letzten Episode, weil da haben wahrscheinlich viele Leute gemerkt, dass die nämlich nicht am Dienstagmorgen rauskam. Es lag nicht an uns. Unser Podcast-Provider, also der, wo die Folgen alle gehostet sind, die haben irgendwie eine neue Software eingespielt, haben aber praktisch verkündet, dass das keinen Einfluss auf Scheduling haben wird. Hat es dann aber doch, weil ich hatte nämlich natürlich angestrengt, die Episode so zu schedulen, dass das eingespielt ist, bevor die ihr Software-Update machen. Aber es hat irgendwie nichts geholfen. Und dann habe ich halt Dienstagmorgen geguckt. Die Folge war nicht da. Ich habe mit denen telefoniert. Die sind dran. Die wissen um die Probleme, bla bla bla. Und dann hat es, glaube ich, fast 24 Stunden gedauert, bis die Folge erschienen ist. Was dann natürlich ein Scheiß war. Und wir rein technisch gesehen dann unsere Serie nicht halten konnten. Aber es war nicht unsere Schuld und die Serie war im Kasten. Wir haben aufgenommen, aber ja, technische Probleme beim Provider. Wir hoffen, dass das diesmal klappt. Und ich glaube, das war's für diese Episode. Vielen Dank fürs Einschalten, Zuhören und Zuschauen. Ja.
Aber die Streak zählen wir noch, ja.
Dann sind wir bei 30. Ja. Bitte liked, abonniert und kommentiert. Und wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Wir sind raus. Ciao.
Yes. Peace.
And now, ladies and gentlemen, the original.
Go, 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 go. Reload it.